Jetzt, was zu dem Thema Gebet bewegt, den Arm Gottes. Und ich lese dazu einige Verse aus 2. Mose 17. Israel war ausgezogen aus Ägypten und jetzt in der Wüste unterwegs. Und da heißt es, da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer, darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Ich möchte so beginnen. Ich habe in meinem Leben mit Jesus und auch in meinem Dienst so auch Schlüsselerfahrungen gemacht. Schlüsselerfahrungen. Und ich kann jetzt ganz gut anknüpfen, was die Ursula mich gefragt hat. Ich bin mit Erwartungen in den Dienst gegangen, dass Gott auch was tut, dass Menschen zum Glauben finden, dass Gemeinden sich auch verändern und entwickeln. Ja, ich habe dann auf der Alp das auch so kennengelernt, aber auch schon im Bezirk Kalf. Du kommst dann halt, ich weiß nicht, ihr sagt jetzt nicht mehr Stond, oder? Manche vielleicht noch. Du kommst dann halt in Stond. Und manchmal geht es so echt nach dem Motto, wir können anfangen, sind alle da, oder? Kennt ihr das? Weil kommt ja niemand eigentlich dazu. Das. Und ich habe jetzt gearbeitet da auch auf der Alp und habe erwartet, dass Gott was tut. Wir haben Evangelisationen gemacht und es hat sich eigentlich nichts bewegt. Und irgendwann war ich so frustriert. Nach, ich glaube, 4 Jahren etwa Arbeit, habe ich gesagt, Herr, ich kann jetzt irgendwo nimmer weiter. Es passiert nichts. Es ist alles wie, ich habe gedacht, wie tot damals. Es bewegt sich nichts. Es kommt keiner dazu oder fast keiner. Und dann habe ich in meiner Verzweiflung, das ging so über längere Zeit, habe ich zu Gott irgendwann gesagt, eines Tages, Herr, wenn du mir jetzt nicht was gibst, wenn du mir jetzt nicht ein Wort gibst, dann kann ich so nicht mehr weiterarbeiten. Und dann habe ich einfach meine Bibel aufgeschlagen. Habt ihr das auch schon mal gemacht? Aber ich habe wirklich vorher geschrien zu Gott und habe meine Bibel aufgeschlagen. Und dann war Römerbrief. Mein erster Gedanke war, du meine Güte. Für das, was dich jetzt bewegt, findest du gerade im Römerbrief sicher überhaupt nichts. Ich kann euch sagen, das Erste, was ich gelesen habe, und das war, glaube ich, ich muss einfach sagen, das hat Gott für mich selber rausgesucht. Ja, da habe ich nämlich gelesen, Abraham hat geglaubt dem Gott, der die Toten lebendig macht. Der dem ruft, was nicht ist, dass es sein soll. Er hoffte, wo nichts zu hoffen war. Er sah nicht an seinen eigenen erstorbenen Leib, noch den erstorbenen Leib seiner Sarah, sondern wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Ich sah auf die Gemeinden und für mich war damals alles wie tot, es bewegt sich nichts, kommt niemand dazu. Und dann sagt Gott mir, schau nicht auf das, was tot ist. Der Abraham hat es auch nicht gemacht, sondern rechne mit dem Gott, der die Toten lebendig macht. Das war für mich echt ein Schlüsselerlebnis. Und ich habe in den Jahren immer wieder mich auch an das geklammert. Herr, du schaffst neues Leben. Bei dir ist Hoffnung gegen alles Hoffnungslose. Und du machst Dinge, wenn du was bewegst, dann kann sich was bewegen. Und dann war noch eine zweite Sache. Ich habe euch vorhin ja gesagt, wie ich schon in Calw und dann das erlebt habe, oder schon in Schwäbisch Hall und dann in Calw, dass Gott Gebet wirklich erhört, dass auch was in Bewegung kommt. Dann habe ich bei meinen Eltern ein Büchle in die Hand bekommen. Ich weiß nicht, kennt es jemand von Johanna Lorch? Betern öffnet sich die Tür. Kennt es jemand? Ne? Niemand. Ich bring's morgen mal mit. Betern öffnet sich die Tür über einen Missionar, Jim Fraser, in China. Wie der zu dem Bergvolk der Lisus gerufen worden ist und wie er dort dann gearbeitet hat und ich ihm immer klarer war, wenn hier was sich verändern soll, dann muss Gott selber eingreifen. Und es ist ein bewegendes Büchle, hat bloß 70 Seiten oder so, aber ich weiß nicht, wie oft ich das auch gelesen habe. Und da ist manches auch angestrichen und ihr könnt morgen gern mal reinschauen. Und das hat mich auch geprägt, weil Gott dann nach 12 Jahren dort der Arbeit unter den Lisus wirklich hat was aufbrechen lassen und dann sind ganze Familien, halbe Dörfer zum Glauben gekommen an Jesus. Und am Ende nicht bloß durch den Jim Fraser, die haben das dann selber weitertragen, sind da 20.000 Lisus zum Glauben gekommen. Das war, ich glaube, 1920 rum oder so. Und ich habe mal vor einiger Zeit einen Film gesehen über das Bergvolk der Lisus und über die Arbeit damals von dem Jim Fraser. Da sind heute noch ganz lebendige Kreise und Zellen. Das war wirklich Erweckung und der Schlüssel war Gebet. Und es war für mich deutlich gemacht, Herr, ich muss viel mehr persönlich dich suchen mit anderen zusammen. Und ich habe mich da damals auf den Weg gemacht. Ich will mit anderen zusammen beten, auch selber mit Gott rechnen, dass neues Leben entsteht. Mit dem Gott rechnen, der allein dieses neue Leben schaffen kann. Das ist ja hier auch eine eindrückliche Geschichte, gell? Mitten in der Wüste, jetzt werden sie in den Kampf gerufen, jetzt kommt der Amalek. Und der Josua, der musste kämpfen. Also muss man auch dazu sagen, also war nicht nur der Mose, der auf dem Berg stand mit erhobenen Händen, sondern auch der Josua. Also Gott hat nicht gesagt, also Mose, du gehst auf den Bergen, der Josua, die können sich hinter der Kakteen verstecken, gell? Und können abwarten, was ich dann tun werde. Sondern Josua musste, und die haben sich sicher ausgerüstet, und die sind in Kampf gezogen. Und trotzdem, der Sieg hing ab von was? Der Sieg hing ab, dass der Mose da oben stand mit erhobenen Händen. Und das steht ziemlich eindeutig für Gebet. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn jemand in der Bibelstunde dastehen würde oder in der Stunde und hätte die Hände so erhoben. Da würde manche bei uns ein bisschen unruhig werden, gell? Und sagen, aber in der Bibel, Paulus sagt mal, ich will, dass Männer ihre Hände erheben, dass Männer Beter sind auch. Also es ist kein Zeichen von Schwärmerei. Ich hebe manchmal heute auch meine Hände hoch. Ich bin es nicht gewohnt, ich bin eher gewohnt, sie zu falten. Gell? Aber heute hebe ich manchmal auch die Hände zeichenhaft. Ich hebe sie auch Gott manchmal so hin und sage, auch wenn ich draußen unterwegs bin, mache ich manchmal, bin ich so unterwegs und sage, ja, ich will meine Hände von dir auch füllen lassen. Also die Hilfe von Gott erwarten, mit seinem Handeln rechnen. Menschlich möchte man ja sagen, naja, auf einem Berg stehe oder nachher sogar noch sitze und Hände hochhebe, das soll was auslösen, das soll was bewirken. Wenn etwas geschieht, dann müssen wir Ärmel hochkrempeln, gell? Dann müssen wir anpacken, dann muss man ja vorwärts gehen. Aber die Botschaft Gottes heißt, alles hängt daran, dass ihr mit mir rechnet, auf mich vertraut. Ihr könnt euch noch so abstrampeln und abmühen, die Wahrheit ist, und das können Gemeinde ja im Chor sagen, Ohne mich könnt ihr nichts tun. Oder? Können wir im Chor sagen. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Aber wenn wir es wirklich glauben würden, dann müsste Beten Priorität haben. Dann würden Gläubige nicht sagen, ach, also ich habe in, jetzt bin ich 40 Jahre im SV, 77 war mein Praktikum und dann, also ich habe viele Besprechungen mitgemacht, das dürft ihr mal glauben. Und ich habe nicht wenig Besprechungen auch mitgemacht, wo man am Anfang 5 Minuten betet hat und am Schluss hat man gesagt, nach 3 Stunden oder 4 Stunden Rede, jetzt betet noch einer kurz. Und wir haben, wenn wir ehrlich sind, ganz viel erwartet von unserer Idee, von unserem Rede, von unseren Beschlüsse, von unserem. Wie oft habe ich auch den Satz gehört, beten ist das Allerwichtigste. Aber wenn es wirklich das Allerwichtigste wäre. Die Praxis in den Gemeinden spricht oft eine andere Sprache. Habt ihr hier Krummenacker, aber sind nicht alle von Krummenacker, gell? Habt ihr hier Bibel und Gebetsstunden, nennt sich das so? Habt ihr das noch? Ich bin bei euch nicht dabei, deswegen kann ich jetzt einfach was sagen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob da Gebetsgemeinschaften auch noch sind. Also an meiner ersten Stelle, ich war in der Bibelstunde. Also nach ein paar Monaten hätte ich die Gebete, die hätte aufhören können, ich hätte weiter beten können. Weil ich habe schon gewusst, welche Formulierungen kommen. Wie es losgegangen ist. Herr, wir preisen dich und loben dich. Und dann kamen die fast immer gleiche Formulierungen. Weil manchmal habe ich gedacht, es sind eigentlich auch keine großen Erwartungen. Was da euch so nochmal betet halt, dass man betet. So habe ich das an vielen Stellen schon auch erlebt. Gebetszeiten, aber andere Veranstaltungen. Manchmal sehr kurz, unkonkret und es gehört halt dazu. Aber uns geht mir bis heute manches Mal so, gell? Beten, ohne dass groß was erwartet wird. So allgemeine Gebete. War letztens erst auch in der Bibelstunde. Und wie so, dann habe ich kämpfe auch ein bisschen drum. Ich habe gesagt, komm, lasst uns Anliegen sammeln, lasst uns konkret beten und erzähl doch mal was von euch. Also es ist bei uns teilweise noch so schwierig, dass Leute was von sich erzählen und dass man konkret betet für Nöte. Man kriegst dann hinterher mit, wie viele Nöte auch da sind. Und dann haben wir gesammelt und dann haben 5 betet. Und bei 4 war es nicht konkret. Einer hat für ein Anliegen betet, für konkretes Anliegen. Wie sieht's echt aus? Wir sind ja eigentlich eine Bewegung, in der Gebet ganz wesentlich ist, oder? Warum mindestens mal? Ist Beten wirklich, sind wir ein betender Verband, sind wir betende Gemeinden? Ich zitiere mal einen nicht verdächtigen Charles Haddon Spurgeon, also der große Erweckungsprediger in London, der das Tabernakel da auch gebaut hat und dort gepredigt hat. Spurgeon sagt, der Zustand einer Gemeinde lässt sich sehr genau an ihren Gebetsversammlungen messen. Die Gebetsversammlung ist ein Gnadenometer, also was ähnliches wie ein Thermometer, wo man was misst, gell? Ein Gnadenometer, von dem wir das Wirken Gottes unter den Menschen ableiten können. Wenn Gott einer Gemeinde nah sein soll, dann muss diese Gemeinde beten. Spurgeon. Was ich mir echt wünsche, ist tatsächlich betende Gemeinde, ein betender Verband. Von 1. Mose 1 bis Offenbarung zeigt die Bibel uns, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Stimmt es? Glauben wir das? Ich glaub's. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und er handelt, wenn wir ihn anrufen. Und wenn wir ihm vertrauen. Und es ist mein Wunsch, jetzt habe ich auch schon die Anliege, habe ich vorhin schon ein bisschen angedeutet, aber ich wünsche mir, dass das neu entsteht. Gemeinden, die mit Gott rechnen, mit seinem Eingreifen. Ich bete auch, das flechte ich jetzt so mal ein, ich bete auch mit unserem Bezirksleiter, wir treffen uns jede Woche, ich bin in verschiedene Gebetszellen, wir beten auch für den Verband, wir beten auch für Esslingen. Und das wünsche ich mir auch, dass in Zukunft auch für Krumminacker wirklich bete, dass Gott Neues wachsen lässt. Alles Entscheidende, bin ich überzeugt, kommt von Gott. Vor 10 Jahren habe ich ein anderes Buch, vor etwa 10 Jahren, vielleicht sind es auch jetzt 11, habe ich ein anderes Buch in die Hand bekommen, vielleicht kennt das jemand, von einem Pastor in New York, Jim Simbella, Wenn Glaube Feuer fängt. Kennt es jemand? Da nickt jemand, Wenn Glaube Feuer fängt. Also das hat mich auch sehr bewegt. Ich habe viele Bücher, die habe ich wahrscheinlich nicht einmal gelesen, aber ich habe manche Bücher, die habe ich x-mal gelesen und schaue immer wieder auch rein. Der hatte eine Gemeinde in New York, 30 bis 50 Besucher im Gottesdienst, konnten eigentlich gar keinen Pastor bezahlen. Und er hat selber gesagt, die Gemeinde war eigentlich dem Untergang geweiht. Wenn Gott nicht eingreifen würde und ein Wunder tun, die konnte nicht mal teilweise ihre Darlehen, die sie noch hatte, abzahlen, geschweige denn den Pastor. Und dann hat er auch so eine Schlüsselerfahrung gemacht. Er war auch richtig verzweifelt. Und ich konnte mich gut reinfühlen in den, weil mir so ähnlich gegangen ist. Er hatte dann eines Tages eine schlimme Bronchitis. Das ist gar nicht mehr weggegangen. Und seine Schwiegereltern, die haben ihm Geld gegeben, dass er nach Florida reisen konnte und einmal ein paar Wochen auskurieren sich. Und tatsächlich, das hat ihm geholfen körperlich, aber dort hat er auch eine besondere Erfahrung mit Gott gemacht. Eines Tages ist er mit Touristen und einem Fischerboot rausgefahren aufs Meer. Die haben sich alle mehr für die Fische interessiert und was weiß ich alles. Aber er hat mit Gott geredet und er hat nachgedacht über Konzepte von Gemeindeaufbau und was alles Mögliche. Und dann hat er gedacht, aber dafür haben wir ja gar kein Geld. Das geht ja alles gar nicht. Und wie soll das werden? Das Einzige war ihm klar, was helfen konnte, war das Eingreifen Gottes. Oder, so sagt er selber, wir werden untergehen. Und er schrie zu Gott. Und jetzt zitiere ich den Jim Simbella: Herr, um uns sterben Menschen an Rauschgift, sind gefangen im Materialismus und. Wenn das Evangelium so eine große Macht hat, dann muss doch was Neues passieren. Dann müssen wir doch die Menschen erreichen können. Und dann erzählt er, ich hörte im Geist, wie, wenn jemand zu ihm redet, eine Stimme: Wenn du und deine Frau die Gemeinde anleitest, zu mir zu beten und meinen Namen anzurufen, dann wird es dir nie an etwas mangeln, worüber du predigen sollst. Ihr werdet so viel Geld haben, wie ihr braucht. Ihr werdet nie ein Gebäude besitzen, das groß genug ist, um die Leute zu fassen, die ich zu euch bringen will. Und er sagt, ich war überwältigt. Es war nichts Spektakuläres, aber Gott hatte zu mir geredet. Und er sagt, die Tränen flossen mir über die Backen. Ich wusste, ich hatte Gottes Stimme gehört. Gott stieß mich auf die einzige Lösung für unsere Situation. Und dann fügt er hinzu, genau genommen auch die einzige Lösung für die Situation von allen anderen Gemeinden auch. Was Jesus dem Jim Simbella versprochen hat, das hat er uns ja alle versprochen. Dass er ein Gott ist, der wirklich hört. Dass er ein Gott ist, der wirklich hört. Vor ein paar Wochen habe ich über eine Bibellese, war nicht die fortlaufende, sondern sind ja jeden Tag 2 Stellen, da war Römerbrief, Römer 9, Israel, Römer 10. Und dann habe ich ein bisschen weiter gelesen, bis der Herr ist reich für alle, die ihn anrufen. War mir jetzt nichts Neues, aber es hat mich neu berührt. Ja, das ist so. Der Herr ist reich für alle, die ihn anrufen. Er erhört Gebet. Ich habe von dem Cimbella auch so ein kleines anderes Büchle. Das ist blau und das heißt ganz einfach, er erhört dein Gebet. Und das sind immer so ganz kurze Beiträge, halbe Seite, manchmal auch bloß ein Bibelwort und so. Und da schaue ich fast jeden Tag rein, um mich neu zu motivieren, auch zum Beten. Und in diesem Büchle, da ist ein kurzer Abschnitt, sagt der Jim Cimbella nochmal, wenn wir den Herrn anrufen, so hat er in seinem Wort versprochen, will er uns antworten. Wenn wir uns nicht an ihn wenden, haben wir keine Verheißungen. So einfach ist das. Ja, so einfach ist es wirklich. Wenn wir uns nicht an ihn wenden, ja. Wir haben so viele wunderbare Versprechungen im Wort Gottes. Bittet, so wird euch gegeben. Bittet, so werdet ihr nehmen. Alles, was ihr bittet, so ihr glaubet, werdet ihr empfangen. Wenn ihr in mir bleibt, meine Worte in euch bleiben, werdet ihr beten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Viele, viele wunderbare Zusagen. Zurück nochmal zu dem Jim Cimbella. Was er hat erlebt, wie die Gemeinde gewachsen ist. Gewaltig. Also heute, sie haben jetzt noch Tochtergemeinden gegründet, aber die Muttergemeinde hat über 6000 Gottesdienstbesucher. Und ich habe mit einem Pastor zusammengearbeitet, der auch noch im SV ist. Der war mal in Kanada und dann hat er auf der Rückreise, hat er New York besucht, diese Brooklyn Tabernacle Church. Und er sagt, weißt du, Dieter, das ist bewegend, wenn sich dort am Gebetsabend 3000 Leute versammeln. Das muss man mitmachen. Das glaube ich. Und sie haben unendlich viele Gebetserhörungen erlebt. Hammerstarke Bekehrungen. Wunder über Wunder. Wunder über Wunder. Warum erzähle ich das? Das ist meine tiefste Überzeugung, wenn wir erleben wollen, dass Gemeinden aufblühen, Menschen zum Glauben finden, Jesus unter uns handelt, dann müssen wir das Geheimnis aller fruchtbaren Arbeiten neu entdecken. Den Herrn anrufen. Nicht als eine Leistung, die wir Gott bringen, sondern als Ausdruck unseres Vertrauens, dass er zu dem steht, was er versprochen hat. Wie oft habe ich das erleben dürfen? Gott steht zu seinem Wort. Und jetzt würde ich vorschlagen, wir machen Kaffee trinken und dann mache ich noch, ein paar Minuten. Ja, ist das okay? Gut.
Doch, der Kaffee wäre auch gleich zu Anfang fertig gewesen. Das finde ich jetzt eine ganz arg gute Sache. Lad alle ein zum Kaffee trinken. Ich bete noch zu Tisch. Vater im Himmel, es geht uns gut. Es geht uns sehr gut. Und wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen und daran auch satt werden dürfen. Und wir danken dir, dass wir jetzt einfach auch miteinander fröhlich Kaffee trinken können, Kuchen essen können. Segne uns auf diese Tischgemeinschaft. Amen.
Darf ich noch schön was erwähnen zum Kaffee?
Ja, gerne.
Auf dem Tisch, da steht der richtige Kaffee. Also mit
Kaffee. So, vielen Dank. Fenster können wir wieder. Also ich möchte nicht, dass jemand sieht. Aber das war jetzt gut. Ein bisschen frische Luft. Ich habe vorhin aufgehört mit. Ich will bloß noch ein paar Minuten was sagen. Gott steht zu seinem Wort. Es war jetzt am vergangenen Jahreswechsel, Silvestermorgen. Und meine Frau schafft noch so etwas in der Altenpflege mit, jetzt auf 400 € Basis. Und wenn sie morgens dann Schicht hat, dann fahre ich sie auch, um 6 Uhr ist es. Aber an dem Morgen war ich schon um 4 Uhr wach. Und so am Jahreswechsel, da denkt man auch ein bisschen drüber nach, wie war das Jahr so. Und dann ist mein Denken auch ein bisschen weitergegangen. Und mir ist so bewusst geworden, ich habe von Gott so manche besonderen, in besondere Situationen auch so Zusagen bekommen. Das kennt ihr vielleicht auch, in eine besondere Situation hineingesprochen. Heute Morgen habe ich das in der Kirche auch gesagt von jemand aus unserer Gemeinde. Und ich habe auch so, wie das mit Römer 4 zum Beispiel, auch an anderen Stellen. Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir bewusst worden, überall, wo Gott dir so sein Wort in dein Leben neigesprochen hat und du dich dran geklammert hast und drauf verlassen hast, er hat dich nicht enttäuscht. Er hat nicht immer gleich alles so gemacht und manches überhaupt nicht so gemacht, wie ich mir es vorgestellt habe, aber letztlich hat er es wirklich gut gemacht. Er hat dich nicht enttäuscht. Und auch dieses Wort, das er mir damals gesagt hat, vertrau mir. Ich bin der, der die Toten lebendig macht, der neues Leben schafft, der auch Gemeinde lebendig machen kann. Also, was ich erleben durfte, und ich sage nicht, dass das jetzt an mir hängt, aber ich habe es mindestens miterleben dürfen, hätte ich mir damals, als ich diese Zusage so bekommen habe, das war 1989, also sind jetzt so 26 Jahre her, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Als ich nach Schorndorf kam vor 22 Jahren, waren wir im Gottesdienst so 60, 70 Leute. Heute oft 300, 350 Leute im Gottesdienst. Früher, das habe ich schon erwähnt, haben wir oft gesagt, wir können anfangen, sind alle da. Heute erlebe ich, es kommen jeden Sonntag neue Leute. Gott steckt die Pfähle weiter, auch Arbeit in den Schulen, unter Flüchtlingen. Und wir sind auch durch Krisen gegangen in der Gemeinde, aber ich habe auch wunderbar, oder wir haben erlebt, wie Gott uns bewahrt hat. Und wenn jetzt meine Gemeindeleitung da wäre, dann würden sie das bestätigen, Gott hat uns wahnsinnig reich beschenkt. Und jetzt möchte ich sagen, dass niemand falsche Eindrücke hat. Das liegt nicht an mir. Ich bin nicht toll. Meine Schulbildung zum Vergessen. Mein Leben auch als Pastor, wie viel Versage, wo ich mich nur schämen kann. Denn das Einzige, was ich vielleicht habe, worauf ich aber nicht stolz sein darf, ein kindliches Vertrauen, dass Gott zu seinem Wort steht. Ich habe es heute Morgen schon in der Kirche gesagt. Vorgestern hatte einer unserer Gemeindeleiter Geburtstag. Ich habe ihm ein Wort gezogen und das war gerade das aus Römer 4. Ich habe es einfach so gezogen, habe mich aber gefreut, dass genau das gekommen ist. Und da heißt es in der Übertragung, Hoffnung für alle, Abraham hat geglaubt, Gott erfüllt alle seine Versprechen. Gott erfüllt alle seine Versprechen. Und er hat den Wunsch auch in mich reingelegt, dass auch ein Neues wachsen darf und wir wirklich immer mehr auch, ich weiß ja, kann man den Hebel nicht rumlegen und dann ist alles anders, aber dass wir hineinwachsen und neu betende Gemeinde werden. Und er hat ja wirklich die Macht, alle Dinge zu tun. Israel hat es erlebt. Er kann durchs Meer führen, er fällt, lässt Brot vom Himmel fallen und Wasser aus dem Felsen fließen und Mauern bringt er zum Einsturz, Jericho und Gott kann alles. Und das sind für ihn eigentlich nur alles Kleinigkeiten, Kinderlitzchen. Der Hudson Taylor hat mal gesagt, bei Gott gibt es nichts Großes oder Kleines. Er ist allein groß und alles andere ist bei ihm klein. Kleine Dinge. Und Hudson Taylor hat gesagt, wir brauchen nicht großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. An einen Gott, der kann, der wirklich Tote lebendig macht, der mitten in der Wüste Wasserquellen aufbrechen lässt. Wieso dafür bete ich, dass das geschieht? Und der uns überall sagt, bittet, kommt doch zu mir, aber auch mit Erwartung. Er will, dass wir bitten. Jesus hat oft gefragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Und ich sage, nicht selten. Wenn wir nicht konkret beten, wie wollen wir dann erfahren, dass Gott überhaupt, wenn ich bete, Herr, segne auch all die Missionare, hat mir jemand gesagt, deswegen geht es all die so gut, weil so viele beten, Herr, all die Missionare, all die Prediger, all die, sicher Quatsch, aber ich möchte sagen, nicht allgemein, sondern konkret, gezielt. Bei allgemeinen Gebeten können wir nicht erfahren, ob Gott uns erhört hat. Also erlebe ich teilweise auch in Bibelstunden. Ich ermutige Menschen, lasst uns allgemein beten. Jetzt legt Dinge auf den Tisch und lasst uns für unsere Kinder beten oder Enkel beten, für Nachbarn und nennt Namen vor Gott. Ich war letztens in einem Bibelkreis und wir haben am Schluss eine halbe Stunde Anliegen vor Gott gebracht. Kreuz und quer und ganz konkret. Und das war so ermutigend. Das erlebe ich natürlich in Gebetszellen, wo ich dabei bin. Einige, teilweise sehr konkret, schon seit vielen Jahren, dass wir beten. Bei wie vielen Leuten haben wir erlebt, wie Gott einfach Eingriffe hat. Für Ehepartner haben wir betet. Vor kurzem haben wir mich gefreut, da sind Leute nicht mehr so gekommen, die Mitglieder sind. Und wir sprechen Leute auch an, aber haben wir gesagt, jetzt lass uns erstmal dafür beten. Und jetzt ist die eine Frau nach Jahren wieder auftaucht im Gottesdienst. Ihr Mann hat so drunter gelitten, dass sie nicht mehr mitgegangen ist. Und jetzt ist sie wieder aufgetaucht. Was glaubt ihr, wie wir uns gefreut haben? Das ist ja das Großartige, wenn du erlebst, Gott antwortet. Das lässt dein Herz auch höher schlagen. Und ein anderer, für den wir auch betet haben, ein junger Ehemann, ist auch da gewesen. War erst vor 4 Wochen, das Ganze. Und das ist so ermutigend und schön. Jesus hört unser Beten. Und wenn wir füreinander beten und füreinander einstehen, ich war heute vor 14 Tagen in Welsheim, hab dort auch einen Gottesdienst gehabt. Und hinterher, ich habe ein ganz anderes Thema gehabt, ging nicht um Gebet, aber ging um Gebet. Aber hinterher kam jemand auf mich zu, die war früher in Scharndorf dabei, ist nach Welsheim gezogen, die Ilka. Und dann habe ich gefragt, wie geht's dir denn? Ach, gut. Und wie viele Kinder hast du jetzt? 3. Und dann hat sie gesagt, weißt du, Dieter, wo unser drittes Kind unterwegs war, da habe ich ja diese Lähmungserscheinungen gekriegt. Und da sind die Lähmungen von unten hochgezogen und immer höher gestiegen und immer höher. Und die Ärzte haben gesagt, das Kind ist gefährdet, das Leben der Mutter ist gefährdet. Und zwischendrin hat sie gesagt, dann hat sie Tränen in den Augen gehabt, konnte ich nicht mehr glauben. Aber der Roman, der hat sie vorhin gezeigt, der war so weit weg wie du jetzt von mir. Der Roman, der hat für mich geglaubt und gebetet. Und ich habe gemerkt, was das ist. Füreinander eintreten und füreinander beten. Und der Roman hat gesagt, nee, ich nicht allein, da waren andere auch nicht dabei. Und ich habe gemerkt, wie das Herz so verbindet. Und dann zu erleben, dass Gott eingreift. Sie hat dann gesagt, weißt du, ich habe ein gesundes Kind auf die Welt bringen dürfen. Die Ärzte haben gesagt, wenn sie wieder laufen lernen, dann dauert es mindestens ein Jahr. Und ich habe das Krankenhaus gehend verlassen. Gott hat Wunder getan. Wir haben einen Gott, der heute noch genauso Wunder tut wie zu allen Zeiten. Und ich freue mich, wenn wir miteinander Gott rühmen können, weil er Gebet erhört hat. Und wenn wir sein konkretes Eingreifen und sein konkretes Handeln erleben. Und wenn wir wirklich immer mehr wachsen in dieser Gewissheit, Gott erhört Gebet. Und ich muss sagen, je mehr ich erfahre, umso stärker wird mein Glaube. Nicht, dass ich an manchen Stellen lässt Gott uns warten, an manchen macht das auch mal ganz anders, das weiß ich auch. Aber ich könnte wirklich vieles erzählen und wo ich erfahre und erfahre habe, Gott erhört Gebet. Und es ermutigt mich, noch mehr zu ihm zu kommen, noch mehr ihn anzurufen, noch mehr ihn zu bitten. Und das ist wie so ein, es gibt ja Teufelskreise, gell, wo uns wirklich was nach unten zieht. Es gibt nicht wenige Teufelskreise, wo eins das andere bedingt und das ist so ein Abwärtstrend, das ist schlimm. Aber es gibt auch Segenskreise und dieses mutig beten und zu ihm kommen, das ist auch wie so ein Segenskreis. Je mehr du erlebst, wie Gott handelt, wie Gott eingreift, wie Gott Gebet erhört, umso mehr wirst du ermutigt zu beten und zu ihm zu kommen. Und das ist was Wunderbares, wenn wir mit Gott zusammenarbeiten dürfen, dass sein Reich vorangeht. Und ich wünsche das auch hier für Krummenacker, für den Bezirk, dass sein Reich vorangeht. Wenn wir schauen, was kommt, gell? Ich habe mitbekommen, die Gemeinde in Esslingen sucht ein Haus. Und ich glaube, das wäre auch wichtig. Und ich mache mich da eins, zu beten, dass Gott das richtige Haus schenkt oder den richtigen Platz schenkt oder was auch immer dran ist, dass Gott es schenkt und Gemeinde erleben darf, wie Menschen dazukommen, zum Glauben finden und wie Tote verwandelt werden, von Neuem geboren werden, dass sie Jesus rühmen. Gebet bewegt den Arm Gottes. Das ist meine Überzeugung. Und wir dürfen das auch heute noch erleben. Ich möchte mit ihm reden.